Der Hintergrund ist, wir haben uns am Freitag und am Samstag mit Angelika und Michael Bayer getroffen. Einige kennen die, die sind die Leiter der Vineyard in Stendal. Und wie das immer so ist, wenn man sich so zwei Tage sieht, man sitzt dann abends zusammen, trinkt irgendwie ein Glas Wein, kommt ins Gespräch, erzählt irgendwie Geschichten aus dem Leben. Und Michael und Angelika sind ja beide so um die 60, also eine Ecke älter als wir, haben also auch einfach noch ein ganzes Stück DDR wirklich erlebt. Und so ein Satz, der mir hängen geblieben ist, so von den beiden, als sie aus ihrem Leben erzählt haben, war: So als Christen in der DDR hatten wir immer ein ganz klares Bewusstsein, dass Jesus Nachfolge wirklich was kostet. Und ich denke, viele von euch wissen das ja eh besser, sei es aus eigener Erfahrung oder auch von der Familie her, als jetzt irgendwie der dicke Wessi, der da vorne steht und erzählt. Also insofern, ihr wisst ja das ja alles. Und wir leben heute in einer Zeit, in der wir Gott sei Dank wirklich gesellschaftlich, politisch alle Freiheit haben, wirklich Jesus nachzufolgen, wie wir das für gut und richtig halten. Oder besser gesagt, wie wir das von Gott auch wirklich irgendwie so aufs Herz gelegt bekommen. Aber ich denke trotzdem, hat es nichts an Gültigkeit verloren, dass Jesus nachzufolgen wirklich einen Preis kostet. Und das kann man jetzt, wie gesagt, auf ganz verschiedenen Ohren hören, diese Aussage. Und ich möchte euch ein paar Ohren vorstellen, sozusagen, bei denen ich euch ganz herzlich bitte, hört sie nicht auf diesen Ohren. Das eine Ohr, das mir ganz wichtig ist, ist: hört es bitte nicht auf diesem Ohr, was müsste hier in der Gemeinde alles passieren, was sollten wir alles tun oder so. Es geht hier überhaupt gar nicht irgendwie primär um den Zehnten, um irgendwelche Dienste, um Engagement in der Gemeinde oder irgendwas. Es geht wirklich um deinen ganz persönlichen Weg, den du selber mit Jesus gehst und in welcher Form auch immer sich das dann später in der Gemeinschaft mit anderen niederschlägt. Das zweite Ohr, das ist mir eigentlich noch wichtiger, hört das nicht auf diesem Ohr von Leistung, die du irgendwie bringen musst. Also Gott hat jetzt einen großen Katalog von Sachen, wo er sagt, also das ist der Preis, den du zu bezahlen hast, da hast du die Checkliste. Und wenn du da irgendwie noch Lücken hast, wenn da nicht alles abgehakt ist, naja, dann müssen wir mal gucken, was es bedeutet für deine Eintrittskarte in den Himmel. Dann müssen wir mal gucken, was es bedeutet, ob der Vater dich liebt. Und vom Kopf her wissen wir das alles, dass es nicht so ist. Aber ganz oft ist es was, wo wir so vom Bauchgefühl her immer wieder anfällig sind, um das halt eben doch auf diesem Ohr zu hören. Hey, ich muss jetzt hier eine Leistung bringen, sonst muss ich irgendwie Sorgen haben, was das für meine Beziehung mit Gott bedeutet. Also wie gesagt, hört das nicht auf dem Ohr irgendwie von gebt bitte mehr Geld, engagiert euch mehr in der Gemeinde, das ist nicht das Thema. Und hört das nicht auf dem Ohr von wegen, jetzt überlegt mal, wie traurig der Vater im Himmel ist, wenn ihr an der T-Kreuzung falsch abbiegt, das ist auch nicht das Thema. Der Punkt ist aber, dass mir eben auffällt, wenn ich so in die Evangelien reingucke, dass Jesus dieses Thema Preis der Nachfolge immer wieder sehr deutlich thematisiert. Also Jesus spricht ganz oft über die Liebe des Vaters. Jesus spricht ganz oft über die Verheißungen, die wir wirklich auch in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber Jesus ergänzt es eben auch immer wieder mit ganz klaren Hinweisen, bei denen er sagt: Leute, aber mir nachzufolgen kostet wirklich was. Nicht im Widerspruch zur Liebe des Vaters, zu den Verheißungen, aber in Ergänzung dazu. Und ich möchte heute über eine dieser Situationen predigen, auch inspiriert durch diese Aussage von Michael Bayer, so: wir Christen in der DDR, wir haben das immer wieder erlebt, auch was es uns gekostet hat, Jesus nachzufolgen, in denen Jesus mit Menschen im Gespräch ist über diesen Preis der Nachfolge. Das Ganze steht in Kapitel 9 im Lukas-Evangelium, und dieses ganze Kapitel 9 ist für die Jünger von Jesus, ja, sage ich mal, so ein gewisser Wendepunkt. Das ist so ein Moment, wo die Jünger einfach deutlich gespürt haben, so irgendwie, so langsam wird's ernst. Das Kapitel 9 beginnt damit, dass Jesus die 12 Jünger aussendet und sagt ihnen: ich gebe euch Kraft und Vollmacht, geht hin, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, verkündet die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und die Jünger sind auf einmal so gefordert: ey, jetzt müsst ihr aktiv werden. Ich schicke euch raus und ihr macht. In diesem Kapitel 9 kündigt Jesus das allererste Mal im Lukas-Evangelium ganz konkret an, dass er sterben wird, dass ihn sein Auftrag das Leben kosten wird. Petrus, Johannes und Jakobus haben im Kapitel 9 dieses Erlebnis auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Ist jetzt eine längere Geschichte, darf gern jeder nachlesen. Der Punkt ist aber, dass die drei Jünger dort wirklich Gott, den Vater im Himmel, sagen hören, hier, dieser Jesus, das ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und was ich damit sagen will, ist einfach, für Jünger war das so eine Zeit, für die Jünger war das eine Zeit, die sie da erlebt haben, die beschrieben wird im Kapitel 9, wo ihnen, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden ist, diese ganze Sache mit Jesus, das ist nicht einfach nur eine Philosophie, das ist nicht irgendwie so eine Lehre, wie du ein anständiges Leben führen kannst oder sowas, sondern da geht's eigentlich wirklich um alles. Wenn du Jesus nachfolgst, legst du eigentlich Gott alles hin. Und eben in diesem Kapitel 9 begegnet Jesus auch drei Männern, mit denen er ins Gespräch kommt und er unterhält sich dort mit diesen Männern über den Preis der Nachfolge. Und so diese drei Gespräche wollen wir uns einfach mal der Reihe nach angucken. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gern aufschlagen, Lukas 9. Und ich lese mal ab Vers 57 bis 58, soweit erstmal bis hierher. Und zwar steht dort: Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und so im ersten Moment ist es vielleicht so ein bisschen merkwürdig, diese Antwort. So, ich meine, der Mann will Jesus nachfolgen, ist doch super. Danke auch für diesen Ausflug in die Zoologie, aber was hat es jetzt damit zu tun? Und bei Lukas erfahren wir erstmal eigentlich nichts weiter über diesen Mann, nur diesen einen Satz, den er dort sagt. Es gibt im Matthäusevangelium nochmal eine Parallelstelle, wo mit großer Sicherheit praktisch das gleiche Ereignis beschrieben wird. Und dort lesen wir, dass dieser Mann, der Jesus angesprochen hat, ein Schriftgelehrter war und er spricht Jesus mit einem Titel an, den man so übersetzen kann mit Lehrer oder Meister oder vielleicht modern gesprochen Professor oder so. Und es ist insofern interessant, weil es eben zur Zeit von Jesus ja keine in dem Sinne Universitäten gab oder so wie heute, wo du irgendwie hingegangen bist, um Theologie zu studieren, sondern wenn du modern gesprochen zur Zeit von Jesus als Jude Theologie studieren wolltest, hieß das, du hast dir jemand gesucht, eben den Meister, den Lehrer, den Professor, und du bist diesem Mann ein paar Jahre lang im wahrsten Sinne des Wortes nachgefolgt. Also das heißt, du hast einfach zu seinem engeren Kreis gehört, und der ist dann, hat sich mit dir hingesetzt, man hat über die Tora gesprochen, der hat dir irgendwie weitergegeben, so was er an Wissen und Erkenntnis hat. Und wenn eben dieser Meister aus irgendwelchen Gründen ins Nachbardorf gegangen ist, weil er halt einkaufen musste oder was auch immer, dann sind ihm seine Studenten im wahrsten Sinne des Wortes nachgefolgt. Und ich denke so, eine Möglichkeit ist, dass dieser Mann, der Jesus dort angesprochen hat und gesagt hat, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, vielleicht so eine Vorstellung hatte, dass Jesus Nachfolge auch so eine Art von Theologiestudium ist. Jesus, ich merke einfach, du hast ganz viel Weisheit und Autorität, wenn es um den Glauben geht. Das haben ja die Leute immer wieder festgestellt bei Jesus, selbst wenn sie nicht seine Jünger waren. Ich will gern lernen von dir, Jesus, und sozusagen Theologie studieren. Und das mache ich ein paar Jahre. Und irgendwann kehre ich dann wieder zurück in mein sozusagen sesshaftes Leben und lebe halt weiter wie vorher, bin aber hoffentlich um ein paar Erkenntnisse reicher geworden. Und ich denke, was Jesus hier zu diesem Mann sagt, ist: Wenn du wirklich die ernsthafte Absicht hast, mir nachzufolgen. Jesus stellt es ja gar nicht in Frage. Er sagt aber: Wenn du wirklich diese ernsthafte Absicht hast, dann musst du diese Vorstellung korrigieren. Geistlich gesehen gibt es auf dieser Welt keinen Ort, an dem du irgendwie zurückkehren kannst, ein ungestörtes Leben führen kannst, wo du dann sagst, naja, jetzt habe ich ein bisschen was gelernt und eigentlich geht mich das auch aber nichts mehr an, was ich diese paar Jahre mit Jesus dort erlebt habe. Das hat zum einen was damit zu tun, dass wir als Nachfolger von Jesus natürlich in der Welt leben, ist ja keine Frage, wir sitzen alle hier und wir haben alle irgendwie einen Job oder haben eine Ausbildung oder sind halt irgendwie in dieser Welt zugange, haben hoffentlich Freunde, die Jesus nicht kennen, sind hoffentlich irgendwo Teil dieser Gesellschaft, sei es, weil wir irgendwo in einem Verein sind oder weil wir halt mit unseren Nachbarn im Gespräch sind oder was auch immer. Also natürlich sind wir Teil dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Jesus sagt es nochmal auch ganz deutlich im Johannesevangelium Kapitel 17, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, genau. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, das richtig zu verstehen. Also an keiner Stelle, nach meinem Verständnis, nach dem Verständnis, das wir als Vineyard haben und viele andere auch, an keiner Stelle ruft uns die Bibel dazu auf, dass wir uns als Gemeinde irgendwie verbarrikadieren sollen und sagen so, ja, also wir hier drin, wir gutes, abgesondertes Volk und die böse Welt da draußen und ja, nichts mit der bösen Welt zu tun haben. Es gab auch immer wieder Leute, die diesen Weg gegangen sind, aber ich glaube, das ist nicht das, was Gott von uns will und das steht so auch nicht in der Bibel, dass wir das sollen. Ich denke, wir dürfen unser Leben genießen, die schönen Aspekte des Lebens genießen, aber ich glaube, worum es hier eigentlich geht, in dieser Aussage, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, dass wir uns bewusst sein sollten, dass dieses Leben, das wir hier leben, mit all dem Schönen und all dem Herausfordernden, am Ende des Tages eigentlich eine Durchgangsstation ist. Also das heißt, wir haben hier unsere statistischen 76 Jahre oder wie lange auch immer wir dann tatsächlich leben, aber wir dürfen auch wissen, danach kommt was anderes und das ist das eigentliche Endziel, auf das wir hinleben. Und Jesus will uns, glaube ich, sagen, dieses Endziel soll unser Denken bestimmen, unsere Perspektive bestimmen, unsere Maßstäbe bestimmen. Wir müssen in diesem Leben nicht alles mitgenommen haben, nicht auch einfach unsere Nachfolge von Jesus, weil wir einfach wissen dürfen, das, was danach kommt, wird so viel besser sein als alles, was diese Welt bieten kann. Und insofern will Jesus eben, wie gesagt, sagen, lass deinen Blick davon bestimmen, vor allem auch in den Situationen, wo Nachfolge vielleicht wirklich einen Preis kosten, wo du wirklich Nachteile in Kauf nehmen musst, wo es vielleicht mit Herausforderungen verbunden ist, das, was du hier und heute hast, das wird nicht alles sein, gerade auch, wenn du in Herausforderungen stehst. Also ein Aspekt, wie gesagt, unsere eigentliche Heimat ist nicht diese Welt, sondern woanders. Zum anderen glaube ich, das berührt auch so ein ganzes Stück weit die Frage, ob Gott eigentlich das Recht hat, in unser Leben reinzusprechen. Wenn Jesus hier sagt, also der Fuchs hat seinen Bau und der Vogel hat sein Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt betten kann, wo er sagen kann, aber das gehört jetzt mir und da redet mir auch keiner rein, ist die Frage, ey, darf Jesus dir reinreden, wo du deinen Kopf bettest, wo du dein Nest hast, dein Bau oder was auch immer? Darf Gott dich zu irgendeiner Arbeitsstelle hinberufen, obwohl du eigentlich vielleicht was anderes gelernt hast, obwohl du vielleicht eine andere Lebensplanung hattest? Eine Frage, die zum Beispiel für mich 2009 sehr relevant war, darf Gott das? Oder darf Gott dich an irgendeinen bestimmten Ort hinberufen, obwohl du vielleicht jetzt gerade vor kurzem da, wo du jetzt wohnst, wo du gebaut hast, ein Haus gekauft hast oder sowas? Auch das für uns eine spannende Frage, wo wir einfach sagen, hey, also natürlich spekulieren wir irgendwie drauf, dass wir jetzt auch längerfristig in Dresden bleiben, aber ich will echt die Offenheit haben, wenn Gott sagt in 3 Jahren, hey, geh woanders hin, dann sage ich, Gott, du hast das Recht dazu. Darf Gott in unser Leben reinsprechen? Und Jesus macht hier eine ganz klare Ansage gegenüber diesem Mann. Wenn du dich entscheidest, mir nachzufolgen, dann gibt's geistlich gesehen in dieser Welt nichts, von dem du eigentlich sagen kannst, naja, das gehört mir und das geht Gott nichts an. Jesus begegnet einem zweiten Mann. Ich lese die folgenden beiden Verse, Verse 59 und 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er antwortete aber, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Ja, echt eine harte Aussage von Jesus. Irgendwie nebenbei bemerkt, ich finde es auch immer lustig, so wenn so bestimmte Bibelverfilmungen, die dann von sag ich mal, frommen Leuten auch verantwortet werden, haben natürlich immer ein starkes Bemühen, Jesus einfach positiv darzustellen. Ist ja auch richtig, ist ja auch gut, aber ich finde es immer schön, wie dann solche harten Aussagen von Jesus irgendwie versucht wird, das so abzumildern, indem Jesus das halt immer lachend und super freundlich und so sagt, als ob das dann dadurch keine harte Aussage mehr ist. Das ist und bleibt eine harte Aussage, die Jesus hier macht. Und auch gerade in diesem jüdischen Umfeld, in dem er das ja sagt, also ich meine, den eigenen Vater begraben, das ist natürlich zum einen, ja, das ist ein geliebter Mensch, da gibt es irgendwie eine moralische Verpflichtung dazu, also das ist hart, egal in welchem Kulturkreis du irgendwie unterwegs bist, aber gerade auch in diesem jüdischen Kontext ist die Beerdigung von engen Verwandten eine der wichtigsten Pflichten, die du überhaupt hast deiner Familie gegenüber, vor allem auch in Zeiten, wo es ja nicht wie bei uns einen Staat gibt, der dann halt notfalls auch dafür sorgt, dass jemand unter die Erde kommt. Also wenn du das als Verwandter nicht machst, dann macht das keiner. Und da kommt diese Aussage, hey, begrab nicht deinen Vater, lass es die Toten machen. Kann man jetzt lang interpretieren und deuten, was Jesus damit meint. Aber der Punkt ist, Jesus sagt, nee, das ist kein Grund, mir nicht nachzufolgen. Das ist für mich heute Morgen der Punkt. Ich glaube, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, diese Stelle, und so wie ich einfach, wie mein Bild von Jesus ist, meine Erfahrung mit Jesus ist, dann komme ich zu dem Punkt, dass eigentlich einiges dafür spricht, dass der Vater dieses Mannes noch gar nicht tot ist. Beerdigungen im Judentum sind einfach mit festen Ritualen verbunden. Da gibt es Gebräuche, Abläufe. Das hat zur damaligen Zeit in der Regel auch mehrere Tage gedauert, so eine Beerdigung vorzubereiten und durchzuführen. Und also wenn dem Sohn das wirklich wichtig ist, seinen Vater zu beerdigen, und das hören wir hier, das ist ihm wichtig, dann ist es für mich nicht plausibel, dass dieser Sohn hier irgendwo unterwegs ist und mit irgendwelchen Leuten Gespräche führt und Zeit hat und alles Mögliche, während der Vater schon irgendwie zu Hause tot auf der Bahre liegt und eigentlich diese ganze Beerdigung ablaufen sollte. Ich vermute mal, dass das, was der Mann hier zu Jesus sagt, nicht ist, Jesus, gib mir bitte einfach nochmal 2-3 Tage, die ich brauche, um eben tatsächlich meinen lieben Vater unter die Erde zu bringen, sondern ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, naja, wenn mein Vater dann irgendwann mal gestorben ist und wenn ich ihn dann beerdigt habe, Jesus, dann werde ich dir nachfolgen. Und das kann ja vielleicht noch 5 oder 10 Jahre dauern, aber so die Zeit, diese 5 oder 10 Jahre, die bräuchte ich halt schon noch. Also das Problem ist gar nicht die Beerdigung, das Kümmern um den Vater, sondern ich glaube, das Problem an dieser Stelle ist eigentlich dieses Aufschieben von Nachfolge. Jesus, ich mache das mal irgendwann, wenn die Umstände so geworden sind, dass es kein Problem mehr darstellt, dir nachzufolgen. Und da kann natürlich jetzt jeder irgendwie auch sein eigenes Leben mal beleuchten, hat jeder seine eigenen Herausforderungen, aber so die Frage, ja, was sind so diese Hindernisse, die uns immer wieder herausfordern, Jesus wirklich hier und heute konsequent nachzufolgen? Wo stehen wir in der Versuchung, zu Jesus zu sagen, du, wenn das irgendwann mal anders geworden ist, dann aber, dann werde ich wirklich konsequent und dann ziehe ich das durch. Aber jetzt ist halt schwierig, jetzt geht's halt irgendwie leider noch nicht. Und ich denke, Jesus macht hier eine klare Ansage, wenn du eine Entscheidung triffst, mir nachzufolgen, dann tu's. Oder tu es nicht, aber sag nicht, ich muss halt irgendwie noch warten, bis die Zeiten günstiger werden. Jesus redet noch mit einem dritten Mann. Ich lese die Verse 61 und 62. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ja, auch hier wieder erstmal echt harte Worte. Der sagt, hey, ich würde nochmal gern Tschüss sagen. Und Jesus, und es hat so das Gefühl, dass Jesus sagt, naja, aber wenn dir das wichtig ist, dann taugst du halt nicht fürs Reich Gottes. Merkwürdige Antwort. Passt irgendwie gar nicht so richtig zu Jesus. Deshalb wieder die Frage, worum geht's hier eigentlich? Ich glaube, auch hier geht's erstmal überhaupt gar nicht darum, so um den Wunsch von geliebten Menschen Abschied zu nehmen, wenn man irgendwo anders hingeht oder so. Zum einen ist es ja was, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder lesen. Irgendwie Paulus nimmt Abschied von der Gemeinde in Jerusalem und alle haben geweint. Und ja, ich will das nicht lächerlich machen, ich will damit einfach nur sagen, die haben richtig Abschied voneinander genommen und keiner wäre auf die Idee gekommen, dass das jetzt aber schon kritisch ist, ob du fürs Reich Gottes taugst, wenn dir es wichtig ist, Abschied zu nehmen. Und das andere ist eigentlich noch entscheidender, wenn man bei diesem Dialog mal genau hinguckt, dann sieht man, Jesus kritisiert das ja gar nicht. Jesus sagt gar nicht zu diesem Mann, was, du willst Abschied nehmen, dann taugst du aber nicht fürs Reich Gottes. Sondern ich glaube, Jesus gibt dem Mann einfach einen Hinweis, eine Warnung mit auf den Weg, wo es um die Frage geht, okay, wenn du Abschied nimmst, bist du wirklich bereit, grundsätzlich ein neues Leben zu beginnen, wenn du mir nachfolgst? Oder bist du eigentlich immer mit deinem Herzen, mit deinem Gedanken, mit deinen ganzen Gefühlen irgendwo auch ein Stück weit bei dieser Familie, die du zurücklässt, um mir nachzufolgen? Zur Zeit von Jesus hat man Felder so gepflügt, indem man einfach irgendeinen Ochsen oder ein Pferd oder sonst irgendein Zugtier eben so eingespannt hat in den Pflug und dann hast du mit der einen Hand diesen Zügel gehalten, mit der anderen Hand musstest du den Pflug halten und dann musstest du so ungefähr irgendwie eine Stelle im Acker fixieren, wo du sagst, da will ich jetzt drauf zu. Also du musstest wirklich nach vorne gucken. Wenn du nach hinten geguckt hast, hast du im Leben keine gerade Linie in diesen Acker reingekriegt, weil dann irgendwie Kuh und Pflug irgendwo hingegangen sind, aber nicht dort, wo du eigentlich am Ende des Ackers hin willst. Das ist erstmal dieses landwirtschaftliche Bild, das da drin steckt. Und ich denke, so wenn wir als Nachfolger von Jesus irgendwie so diesem Leben nachtrauern, das wir geführt haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben oder ja, wo wir noch ohne Jesus gelebt haben, wenn wir sagen, so, eigentlich ist es schon schade. Eigentlich war das schon auch manches ganz nett, was da so in diesem Leben war, was mir jetzt sozusagen leider mit Jesus nicht mehr möglich ist. Oder wenn wir so ein Leben führen, das, wie soll ich das ausdrücken, das so ein bisschen eigentlich zwei Leben sind. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn du so einen frommen Modus hast, den packst du immer aus, wenn du im Hauskreis bist oder im Gottesdienst oder wenn du mit Freunden zusammensitzt, die irgendwie auch mit Jesus unterwegs sind. Und dann gibt's irgendwie nochmal so einen weltlichen Modus, den packt man immer dann aus, wenn man mit Kollegen zusammensitzt, die Jesus nicht kennen oder mit den Nachbarn, die Jesus nicht kennen. Und eigentlich ist einem so in diesem weltlichen Modus, nenne ich es mal, auch nicht wirklich anzumerken, dass man mit Jesus unterwegs ist. Ich glaube, das sind so die Sachen, von denen Jesus hier redet. Und Jesus sagt, hey, wenn du das nicht wirklich hinkriegst, dort auch irgendwo einen Schnitt zu machen, du darfst ja weiter mit deiner Familie ein super Verhältnis haben, sagt ja keiner was dagegen. Aber wenn du es irgendwo nicht hinkriegst, zu sagen, hey, mit meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, beginnt auch wirklich was Neues in meinem Leben, dann ist es einfach, kriegst du in diesem Acker keine gerade Linie rein. Und wahrscheinlich wird relativ wenig vom Reich Gottes in deinem Leben sichtbar werden dadurch. Jesus sagt also ganz klar, wenn du eine Entscheidung triffst, mir nachzufolgen, tu es wirklich mit ganzem Herzen, mach's nicht mit halbem Herzen. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns hier und heute genau die gleichen Fragen stellt, die er auch diesen drei Männern damals gestellt hat. Jesus fragt uns, sind wir bereit, auf Privilegien zu verzichten, auf Ansprüche, auf Rechte zu verzichten, um Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, Heimat zurückzulassen, wenn Gott uns ruft? Für mich sind da immer auch Olsen so ein Paradebeispiel, die wirklich ihr Land Norwegen hinter sich gelassen haben, ihr schönes Haus hinter sich gelassen haben, auch ein Stück weit ihre berufliche Existenz hinter sich gelassen haben, weil Gott gesagt hat, hey, geht nach Deutschland, ich habe mit euch was vor. Sind wir bereit, Heimat zurückzulassen, um Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, Ablehnung in Kauf zu nehmen? Und wir leben, wie gesagt, heute in einem Land, wo das gar nicht mehr so sehr das Problem ist. Also deine Kinder dürfen studieren, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, Gott sei Dank. Aber wir wissen auch alle, es gibt halt auch durchaus Menschen, die finden dich halt doof, wenn du an Jesus glaubst. Deutlich weniger, als wir in unserer Menschenfurcht oft irgendwie in unseren Worst-Case-Szenarien uns ausmalen. Aber natürlich haben viele von uns diese Erfahrung gemacht. Jesus fragt uns, bist du bereit, wirklich irgendwo auch einen klaren Schnitt zu machen zu deinem alten Leben und ein neues Leben zu beginnen? Bist du bereit, nicht in zwei Welten zu leben, der fromme Modus, mein weltlicher Modus, sondern wirklich zu sagen, ich folge Jesus nach, ich stehe hinter dem, was Jesus von mir möchte, egal mit wem ich irgendwie zusammensitze. Bin ich bereit, auf die angenehmen Sünden zu verzichten, sage ich mal in Anführungszeichen so, ob es jetzt der viel zitierte Beschiss in der Steuererklärung ist oder was auch immer, so die kleinen Bequemlichkeiten, von denen ich eigentlich weiß, dass Gott das nicht von mir möchte. Bin ich bereit, all diese Dinge zu tun, wo das niemand sieht? Bin ich bereit, diese Dinge zu tun, wo es jeder sieht? Ich glaube, das sind Fragen, die Jesus uns stellt. Und das sind hohe Maßstäbe. Das hat was mit Selbstverleugnung zu tun. Das hat was damit zu tun, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich möchte deswegen da wirklich auch nochmal unterstreichen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir reden hier überhaupt gar nicht um die Frage, liebt dich Gott? Davon abhängig, ob du, wie sehr du das umsetzt oder nicht. Es gibt nichts, was du tun oder lassen kannst, das dazu führt, dass Gott dich mehr liebt, als es jetzt schon tut. Es geht nicht um die Frage von Leistung, um Eintritt in den Himmel oder irgendwas, aber ich glaube, was Jesus zu uns sagen möchte, ist, hey, wenn es dir ernst ist, mir nachzufolgen, dann bedeutet das auch, dass du wirklich ernsthaft versuchst, ein Leben in dieser Form zu führen. Und es geht nicht um das, was am Ende auf dem Zettel steht, sondern es geht um die Frage, hast du wirklich das Herz zu sagen, ich möchte das ernsthaft tun. Und es hat damals einen Preis gekostet und es kostet heute immer noch einen Preis in all unserer gesellschaftlichen Freiheit, die wir haben. Ein letzter Gedanke, der aber auch ein ganz wichtiger in diesem Zusammenhang ist, Jesus stellt uns diese Fragen nicht aus Bösartigkeit oder weil Jesus halt einfach irgendwie, weil Jesus es wurscht ist, ob das für uns jetzt irgendwie leicht oder angenehm oder irgendwas ist, sondern ich glaube wirklich, Jesus stellt uns diese Fragen, weil Jesus diese Welt sieht, in der wir leben und in der er selber auch gelebt hat. Und ich glaube, das, was er sieht, bricht ihm einfach immer wieder das Herz. Und ich werde jetzt hier aus offensichtlichen Gründen keine Beispiele aus meinem eigenen Berufsleben oder Umfeld anbringen, weil das ist dann irgendwie auch nicht ganz leicht zu anonymisieren. Aber ich bin relativ sicher, wenn ihr mal zu Lydia hingeht vom Stoffwechsel, wenn ihr zur Barbara hingeht, die schwangeren Konfliktberatung macht, wenn ihr zu Melanie hingeht, die im Frauenschutzhaus arbeitet, wenn ihr zu Jasmin oder zum Falco hingeht, die einfach in der Erziehungshilfe arbeiten und viele andere hier auch. Ich glaube, all diese Leute können dir Geschichten erzählen, da ist wirklich alles Elend der Welt in einer Biografie vereint. Und ich bin wirklich überzeugt davon, wenn Gott das sieht, Gott bricht es das Herz. Und das ist der Grund, warum der Vater im Himmel Jesus losgeschickt hat, weil er diese Welt so sehr geliebt hat, dass er gesagt hat, ich schicke meinen Sohn an dieses Kreuz, um diese Welt zu retten, um den Leuten wirklich diese Alternative anzubieten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus uns heute in die Spur schickt. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und wenn irgendwas anders werden soll in dieser Welt, in der wir leben, kann das nur passieren, wenn wir anders sind als diese Welt, die das hervorgerufen hat, was wir da immer wieder an Elend sehen. Wir wissen nicht, wie sich diese drei Männer entschieden haben, mit denen Jesus da im Gespräch war. Wir lesen aber dann am Anfang von Kapitel 10, wie sich 72 andere entschieden haben. Dort schreibt Lukas, Jesus sendet 72 weitere Jünger aus, auch mit dem Auftrag, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu verkünden. Und Lukas schreibt hier, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, diese Jünger haben sich senden lassen, sie waren bereit, sich für Jesus auf den Weg zu machen, den Preis zu bezahlen. Und Lukas beschreibt die Freude, die das bei ihnen ausgelöst hat. Und ich glaube einfach, ein Gegenwert, den wir für diesen Preis bekommen, ist wirklich dieses Leben in Fülle auch, das Jesus uns versprochen haben. Und jetzt weiß ich auch, es gibt Christen auf dieser Welt, die machen sozusagen alles richtig und haben kein tolles Leben. Wenn du als Christ in Nordkorea bist, wirst du wahrscheinlich kein glückliches Leben in Fülle haben, wenn du hier dich öffentlich zu Jesus bekennst und so. Also ich will damit nicht sagen, das ist ein Automatismus. Aber ich glaube einfach, Gott segnet das nicht irgendwann erst im Himmel, sondern auch hier werden wir wirklich immer wieder dieses Leben in Fülle erleben. Und auch das, glaube ich, ist ein Grund, warum es wirklich wert ist, den Preis zu bezahlen, Jesus nachzufolgen.